Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Ein Team aus der NHL, das hat die gesamte Saison über gekriselt, das hat richtig viele Niederlagen, hatte immer Probleme mit dem Torhüter. Das Team spielt in der Pacific Division, das Team hat in den letzten Wochen enttäuscht, das Team hatte einen großen Trade, hat versucht, Lösungen zu finden mit diesem Trade, auch mit anderen kleinen Trades. Das hat alles nicht funktioniert und jetzt hat dieses Team 20 Tage, 8 Spiele vor Ende der NHL-Saison die Reißleine gezogen und den Coach entlassen. Und wenn ihr jetzt dem YouTube-Video oder dem Livestream zuschaut, dann wisst ihr aufgrund meines Shirts schon, dass ich nicht von den Edmonton Oilers rede, sondern dass ich von den Vegas Golden Knights rede. Das werden die meisten von euch sowieso schon mitbekommen haben, dass die Golden Knights ihren Coach Bruce Cassidy entlassen haben und durch John Tortorella ausgetauscht haben. Aber bei der Vorbereitung auf die Sendung ist mir tatsächlich aufgefallen, wie groß diese Parallelen sind zwischen den Golden Knights und den Edmonton Oilers. Verletzungen, Mark Stone war länger verletzt. Leon Dreisaitl ist jetzt aktuell verletzt. Wir haben die Torhüter-Situation. Natürlich war dieser Trade für Rasmus Andersson und nicht für einen Torhüter. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Vegas Golden Knights sich von diesem Trade etwas erhofft haben. Und das Ganze hat bisher jedenfalls überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen haben sie irgendwann gesagt, okay, wir schauen, was wir noch machen können. Und ihre Lösung war, dass sie gesagt haben, wir tauschen den Coach aus. So, jetzt kannst du natürlich immer sagen, das ist dann am Ende das letzte Mittel für einen Profiverein, für ein Profiteam, eben den Trainer zu entlassen, weil du schwierig viele Spieler austauschen kannst. Einige haben sie ausgetauscht, das hat aber auch nicht funktioniert. Und weil du natürlich jetzt kurz vor Ende der Saison ansonsten auch kaum Handlungsmöglichkeiten hast. Wenn wir aber mal über die Saison reden wollen und wenn wir darüber reden wollen, wo stehen denn die Vegas Golden Knights, dann schaue ich einfach mal hier auf Standing. Wie gesagt, wenn ihr das Video schaut oder dem Livestream folgt, dann könnt ihr das Ganze auch mit sehen, da entsprechend mitverfolgen, wo ich bin. Und das Standing, das sagt im Moment eben, dass die Vegas Golden Knights, versucht das hier mal ein bisschen auf eine bessere Größe zu bringen, für den Stream. So, jetzt sieht es, glaube ich, auch für euch besser aus. Ja, das Standing für die Vegas Golden Knights, wenn wir auf die Western Conference schauen, das sieht aktuell so aus. Sie haben 80 Punkte. Das ist Platz Nummer 3 in der Pacific Division. Und das ist aktuell noch eine Playoff-Platzierung. Aber man muss eben auch sagen, dass sie schon noch das Risiko haben, dass andere Teams an ihnen vorbeiziehen könnten. Namentlich sind das die Los Angeles Kings und oder die Seattle Kraken. Aktuell sind es 4 Punkte Vorsprung für die Vegas Golden Knights vor den Los Angeles Kings und ganze 5 vor den Seattle Kraken. Aber was man auch sagen muss, ist, dass die beiden Teams ein beziehungsweise zwei Spiele weniger absolviert haben als die Vegas Golden Knights. Ich bin aber der Meinung, dass die Mannschaften zumindest gegen Seattle sich noch gegenseitig sehen. Ich schaue mal hier auf den April. Im März gibt es noch eine Partie gegen Vancouver. Das ist ein Must-Win-Game. Und dann haben wir eben tatsächlich 2 Partien in den verbleibenden gegen Seattle für die Vegas Golden Knights. Das sind eben 2 Partien, in denen sich auch die Saison entscheiden kann. Gewinnen sie eine der beiden Partien, würde ich jetzt mal sagen, dann ist Seattle zumindest raus. Sollte aber Seattle sogar beide Partien gewinnen, dann wird es nochmal sehr, sehr eng für die Vegas Golden Knights. Und auch ansonsten ist das Programm, ja, sag ich mal, ein Mixed Bag. Sie haben eben eine Partie gegen Vancouver, jetzt in dieser Nacht. Dann gibt es noch eine 2. Partie gegen Vancouver. Gegen Calgary ist auch ein Must-Win-Game. Gegen Winnipeg wird schon schwieriger. Ist schon ein bisschen die Frage, Entschuldigung, schon ein bisschen die Frage, wie sie da dann spielen können. Und dann haben sie mit Edmonton und vor allem mit Colorado nochmal 2 richtig starke Gegner, wobei auch da zumindest bei den Fs dann die Frage ist, inwieweit die noch wirklich um Punkte kämpfen oder dann vielleicht zu dem Zeitpunkt sogar schon Spieler schonen. Aber was man eben sagen muss, Vegas in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Ausgangslage. Sie werden die Saison mit mehr Niederlagen als Siegen beenden. Das ist jetzt schon klar. Natürlich, wenn man eben 16 und 26 zusammenzählt, die Overtime-Losses oder Shootout-Losses und die nach 60 Minuten. Und einfach nochmal der Vergleich in der Eastern Conference, wären sie, was ist das hier, auf dem nicht auf dem siebten Platz, was die Wildcards betrifft. In der Eastern Conference wären nur drei Teams schlechter. Also wären sie auf Platz Nummer 13 platziert im Osten. Im Westen reicht es zumindest aktuell für Position 7, die Utah Mammoth. Die haben mehr Punkte, allerdings das Problem, dass in der Central die ersten drei Plätze schon vergeben sind. Also an der Stelle, da dann es nicht mehr möglich sein wird, für Utah in irgendeiner Form da Vegas einzufangen. Habe ich schon drüber geredet, über die Playoff-Seedings, über das Playoff-Format, dass das einfach schlecht ist in der NHL. Ja, warum jetzt und was hat man sich vielleicht auch aus Sicht des Managements, Kelly McCrimmon und George McPhee sind die beiden, die man da namentlich nennen muss, an dieser Stelle dabei gedacht. Sicherlich wird es so gewesen sein, dass sie genau reingeschaut haben auf das, was im Team passiert. Die sehen die Mannschaft täglich, sie begleiten die Mannschaft wahrscheinlich auch auf den Auswärtsflügen und haben dann vielleicht auch ein Gefühl dafür, wie die Stimmung in der Mannschaft ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht sagen muss, okay, das sind vielleicht Gründe, wo ich sage, okay, vom Team her, die Stimmung ist nicht so gut, wie sie sein sollte. Die Stimmung ist vielleicht an der Stelle dann eben auch entsprechend, einfach etwas, was vielleicht auch Alarmsignale gesendet hat. Jetzt ist natürlich immer die Frage, inwieweit du auf Stimmungen in der Mannschaft reagieren solltest und inwieweit du als Management dann eben auch sagen musst, naja, also wir vertrauen unserem Coach. Was man sagen muss ist, Bruce Cassidy war sehr erfolgreich mit den Vegas Golden Knights. Bruce Cassidy hat die Vegas Golden Knights 2023 zum Stanley Cup Sieg gecoacht. Er war jemand, der so ein bisschen das fehlende Element rausgekitzelt hat, sicherlich aus der Mannschaft, der ein sehr guter Coach war. Auch in den Playoffs, der auch zum Beispiel in der Serie gegen Minnesota es verstanden hat, obwohl sie da extreme Probleme hatten, dann am Ende mit einem Sieg aus der Serie rauszugehen. Also das ist schon etwas, wo man da sagen muss, er hat gezeigt, dass er einer der besten Trainer in der gesamten NHL ist. Und er hat eben in Vegas auch eine gewisse Kultur etabliert. Und diese Kulturen, jetzt kommen wir vielleicht auch dann zu den Gründen, warum es nicht so läuft. Diese Kultur und diese Spielweise, die basierte vor allem darauf, dass sie sehr, sehr gut ums Tor herum gestanden haben. Also, dass sie eben sehr, sehr gut an der Stelle auch ihr Tor beschützt haben. Und wenn wir jetzt einfach hier mal ins Lineup bei den Defensive Pairings mit reinschauen, dann fehlt ihnen Alex Pietrangelo vorne und hinten. Es fehlt ihnen auch einen Zach Whitecloud. Und sie haben sicherlich sehr, sehr gute Spieler, die auch die Offensive unterstützen können. Wie einen Shea Theodore, wie einen Noah Hannafin, wie einen Rasmus Andersson. Aber sie haben eben nicht mehr diese super defensiven Spieler, die an der Stelle einfach dafür sorgen, dass sie dann auch vor dem Tor richtig gut aufräumen. Und vielleicht sieht man das Ganze auch so ein bisschen an der Defensive. Die ist sehr, sehr gut. Ich habe hier eine Grafik aufgemacht, wo man einfach die Heatmaps sieht, diese defensive Heatmap, da ist schon der Bereich vorm Tor sehr, sehr gut geschützt, aber vielleicht nicht ganz so, wie sie das in ihrer Meistersaison hatten. Ich will tatsächlich hier mal schauen, ob ich die Vegas Golden Knights mir 2023, 2024 zum Beispiel anschaue, war das Jahr danach oder wirklich tatsächlich, nehmen wir mal hier die Titelsaison, wie sich da das Ganze gestaltet hat, wobei, wenn ich mir die Grafik angucke, war das eigentlich dieses Jahr sogar besser. Also, was man sagen muss, ist, Vegas hat viele Zahlen, die gut sind, viele Zahlen, wo man sagen kann, das Team bringt gute Leistungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, Expected Goals for Percentage, da sind sie auf Position Nummer 5, Colorado, Carolina, Ottawa und Tampa Bay sind die Mannschaften, die davor sind. Ottawa so ein bisschen die Ausnahme. Ottawa hat extreme Probleme auch mit dem Goaltending. Die anderen drei sind absolute Titelkandidaten. Also Vegas ist zum Beispiel bei diesem statistischen Wert richtig, richtig gut vorne mit dabei. Wenn wir dann aber uns die Save Percentage bei 5 gegen 5 anschauen, dann haben wir eben zum Beispiel Ottawa wieder als drittletztes Team, das vorletzte Team. Das sind die Edmonton Oilers mit 88,7%. Und die Save Percentage der Vegas Golden Knights bei 5 gegen 5, 88,45%. Und das ist wirklich schlecht. Das ist die schlechteste der NHL. Und wenn ich dann rüberschwenke auf die individuellen Werte der Goalies, dann habe ich hier bei Moneypuck Goal Save Above Expected. Und in dem Fall heißt es dann Goals Saved Below Expected. Und da ist Aiden Hill auf Platz 90 von 94 Torhütern mit minus 13,8. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, das ist ein Torhüter, ja, richtig. Aber wenn ich dann nur die Torhüter von Vegas betrachte, Akira Schmidt, der ist noch der Beste, der hat minus 1. Carl Lindblom, der hat in nur 8 Spielen minus 4,2. Carter Hart in 12 Spielen minus 9,2. Und eben Aiden Hill minus 13,8. Wenn ich das grob addiere, hier haben wir 23, 27, das ist minus 28 auf 74 Partien. Das ist, sag ich mal, grob alle drei Spiele ein Tor mehr, als du kassieren solltest. Und das ist dann natürlich schon ein Problem für die Vegas Golden Knights, ganz, ganz klar. Und wenn man dann auch schaut, naja, ich habe ja Expected Goals for Percentage eben gehabt hier als Statistik, wenn ich dann wirklich tatsächlich auf die Goals for Percentage gehe, also auf den Wert, wo dann eben auch Tore gefallen sind, dann sind die Vegas Golden Knights irgendwo in der Mitte bei 48,4%, die sie eben geschossen haben, wenn man tatsächlich sich diesen Wert anschaut. Und statistisch gesehen müssten sie bei 53 sein. Also auch da haben wir 5% weniger, was die Tore betrifft, die sie schießen sollten. Wenn man sich die Schussquote anschaut, die ist auch mittelmäßig 9,13. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, okay, ja, das hängt eben auch wirklich viel damit zusammen. Schusspech, Abschlusspech, der PDO-Wert ist auch einer der schlechtesten der Liga vorletzte. Nur New Jersey hat einen schlechteren Wert. Das ist natürlich so, dass die Vegas Golden Knights auch ein Stück weit Pech haben. Auf der anderen Seite musst du aber vielleicht auch sagen, über eine gesamte Saison ist es dann vielleicht auch fehlende Qualität. Wir können natürlich über Pech reden, über solche Dinge, aber letzten Endes bleibt für mich dann eben auch ein Fragezeichen, was die Qualität auch der Stürmer betrifft. Und sie haben zum Beispiel früher ein richtig gutes Lineup gehabt, was die Center-Position betrifft. Nikola Ra, der ist jetzt mittlerweile in Colorado, der war zwischendrin in Toronto gelandet. Wenn ich zum Beispiel die Stimmen aus Vegas höre, dann gab es auch Kritik daran, warum musste man unbedingt einen Trade machen mit den Toronto Maple Leafs? Warum musste man, ich kann auch nochmal auf die Vertragssituation gucken, warum musste man unbedingt mit Schmana dieses 8. Jahr Vertrag geben? Denn einen anderen Grund für diesen Trade mit den Toronto Maple Leafs, den kann es nicht gegeben haben. 8 Jahre Vertrag, klar, ist aus Sicht von Mitch Marner etwas, wo du sagen kannst, das will ich unbedingt haben, kann ich verstehen, aus Spielersicht, aber aus Teamsicht ist es so, sie haben Nicola Bra abgegeben, das heißt, sie haben ihren Viertreihen-Center weggegeben und ich meine, ich habe die Fs gelobt, wenn du den in der vierten Reihe hast, dann ist das eine super aufgestellte vierte Reihe, der fehlt jetzt den Vegas Golden Knights und das ist natürlich schon ein Bruchstück, was eben dann die Qualität etwas runtersetzt und wo man sagen muss, dass Vegas an der Stelle einfach ja nicht mehr so tief ist. Sie sind nicht mehr so tief, sie sind qualitativ nicht mehr so gut wie in der Meistersaison, gar keine Frage. Es fehlt ein bisschen Abschlussglück, sie lassen ein paar Torchancen mehr zu, sie haben Torhüter, die hinten auch vielleicht auf die Art und Weise, wie die Abwehr verteidigt, nicht reagieren können. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, Philipp Grubauer hatte das erwähnt in dem Talk vor Olympia, da hatte ich ihn auch gefragt und habe gesagt, naja, wie ist das denn? Ihr habt ja einen neuen Coach, ihr habt ein neues System. Ist das vielleicht auch ein System, was es dir als Torhüter erleichtert zu spielen? Und da hat er durchaus gesagt, ja, dass er damit besser zurechtkommt, dass er eben dadurch, dass sie kompakter stehen, auch an der Stelle einfach als Torhüter weiß, wo kommen die Schüsse her? Was sind die Winkel, auf die ich reagieren muss? Natürlich 100% kann man das immer auch als Verteidiger dann nicht so liefern, wie das vielleicht der Stürmer gerne hätte. Aber letzten Endes ist es schon so, dass ein Torhüter auch auf die Taktik angewiesen ist, auf die Bewegungen seiner Verteidiger angewiesen ist. Und wenn die eben dem Gegner gewisse Arten an Schüssen ermöglichen, dann ist das für einen Torhüter schwieriger, als wenn er zum Beispiel weiß, dass, keine Ahnung, nur auf die linke Seite Schüsse kommen bei bestimmten Spielsituationen und so weiter. Also das kann sicherlich auch ein Punkt sein, der dazu beigetragen hat, dass die Torhüter in dieser Saison nicht so besonders gut spielen bei den Vegas Golden Knights, wobei man eben meiner Meinung nach auch die letzten Jahre immer wieder sagen musste, dass die Torhüter einfach auch vom System gelebt haben. Ich bringe ja das Beispiel Carolina auch immer, dass da Torhüter oft auch vom System leben. Jetzt Bassi ist in den letzten Wochen auch nicht besonders gut drauf, aber da sieht man immer wieder Torhüter, die neu reinkommen und trotzdem gute Zahlen haben, obwohl sie das vorher vielleicht bei anderen Teams nicht so zeigen und nicht so abliefern konnten. Die Vegas Golden Knights haben mich überrascht, auf eine gewisse Art und Weise, dass sie Bruce Cassidy entlassen haben, aber ein Stück weit auch wieder nicht. Denn wenn man sich einfach auch anschaut, wie dieser Verein arbeitet, seit er in der NHL ist, dann ist es so, dass dort immer nur die Frage gestellt wird, bringt uns die Aktion, die wir dort unternehmen, näher an den Stanley Cup, ja oder nein? Und da wird nicht die Frage gestellt, hat Bruce Cassidy für uns etwas geleistet? Hat zum Beispiel eine Marc-André Fleury im letzten Jahr eine Vezina Trophy gewonnen? Haben andere Spieler uns geholfen? Hat dann Marchessault dazu beigetragen, die Franchise überhaupt in Vegas zu etablieren und so weiter und so weiter? Das sind alles so diese historischen Punkte in der Geschichte der Vegas Golden Knights, wo man einfach sagen muss, ihnen war das vollkommen egal. Die sind nicht sentimental, sondern die sind ein Team, was professionell agiert. Jetzt kann man natürlich sagen, dass sie auch auf gewisse Art und Weise rücksichtslos agieren, dass sie keine Empathie haben. Das ist alles sicherlich richtig. Dann kommt aber wieder die nächste Frage, in wie viel Empathie muss ich in einem Sportbusiness, in einem Wirtschaftsunternehmen haben? Denn letzten Endes sind die Vegas Golden Knights dann auch ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist natürlich so, dass es mich überrascht hat, dass sie das zu diesem Zeitpunkt machen. Ich hätte schon erwartet, dass sie mit Bruce Cassidy in den Rest der Saison reingehen, dass sie mit Bruce Cassidy einfach sagen, okay, komm, du hast jetzt nochmal die Chance, in den Playoffs was zu zeigen. Auch da, wenn ich dann eben nochmal auf die möglichen Gegner schaue aktuell, wären sie, wenn wir uns jetzt das Standing anschauen, sie wären ja im Moment Dritter in ihrer Division, sie würden gegen die Edmonton Oilers spielen. Sehe ich sie als Favorit gegen Edmonton? Nein. Letzte Saison hat schon gezeigt, die Serie war sehr enttäuschend, fand ich, in nur 5 Partien dort zu verlieren aus Sicht von Vegas. Aber trotzdem würde ich sie nicht als chancenlos bezeichnen gegen Edmonton. Wer weiß, wie gesund Leon Dreisaitl in Runde 1 ist, wenn er denn spielt. Wer weiß, wie das Goaltending ist. Das ist ja eine Wundertüte. Carter Hart zum Beispiel ist aktuell verletzt. Der kommt zurück. Vielleicht bringt das dann nochmal was für die Vegas Golden Knights. Vielleicht hat er auch eine Verletzung gehabt zum Anfang der Saison. Also auch das sind ja Dinge, wo du sagen kannst, es hätte durchaus so sein können, dass sie entsprechend dort an der Stelle schon eine Chance haben in der Playoff-Serie. Wie gesagt, Bruce Cassidy ist ein Coach, der in den Playoffs schon einiges geleistet hat in den letzten Jahren. Und ja, also wie gesagt, ich war sehr überrascht. Also nicht, dass sie Cassidy entlassen, sondern der Zeitpunkt einfach. 20 Tage, jetzt noch 8 Partien. Sicherlich wollen sie jetzt die Playoffs sichern. Mit ein bisschen Glück kannst du dir vielleicht sogar nochmal das Heimrecht erobern. Es sind auch nur 6 Punkte zu den Anaheim Ducks, wobei ich da schon sagen muss, das würde mich jetzt schon überraschen, wenn Anaheim das komplett verdaddeln würde. Und ich tue mir halt schwer im Moment, das richtig zu begründen. Vor allem, wenn wir jetzt dann weitergehen. Derjenige, der Bruce Cassidy ersetzt, das ist John Tortorella. So, und wenn man jetzt sagt, okay, Bruce Cassidy ist ein harter Coach, ist ein Coach, der gegenüber seinen Spielern streng ist, was man so gehört hat, ist ein Coach, der dort entsprechend Dinge einfordert, dann ist John Tortorella wahrscheinlich nochmal eine Nummer obendrauf. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja, okay, jetzt nochmal jemand frischer Wind, vielleicht ein paar andere Kommandos. Viel an der Taktik kannst du nicht ändern, aber erstens, du hast keine anderen Spieler. Das ist der eine Punkt. Du kannst jetzt nicht mehr reagieren. Sie haben zum Beispiel auch die Trades zur Trade Deadline. Im Prinzip haben sie alles so gemacht, als ob sie ein Titelkandidat wären. Erstrundenpick, Zweitrundenpick, Drittrundenpick, alles. Kann man mal gucken. Ich meine, Draftpicks hat Vegas eh nie interessiert, aber genau, die nächsten beiden Jahre kein Erstrundenpick. 2028 schon den Zweit- und Drittrundenpick weggeschickt. Nächstes Jahr auch den Drittrundenpick weggeschickt. Also, es sind ja alles schon hochwertige Draftpicks, die sie da abgegeben haben und versucht haben, auch so ein bisschen eben an den Ecken dann sich entsprechend auch Spieler zu holen und Spieler dann eben auch entsprechend mit reinzubringen. Cole Smith, Nick Doubt, ja, nett, gut, vierte Reihe. Aber wenn das vorher alles nicht passt und auch nicht in Form ist, dann bringt dir das auch nicht so viel an der Stelle. Also, ja, es ist schon so ein Stück weit komisch, diesen Trade zu begründen. Dann nochmal jetzt zu Tortorella. Er kommt halt neu. Er kann kaum trainieren. Er wird sicherlich so ein paar Dinge anders machen, aber er kann nicht am Goaltending verändern. Also er muss im Prinzip hoffen, dass Carter Hart entweder gesund wiederkommt und super gut spielt, oder, ich weiß gar nicht, hat Hart eigentlich unter Tortorella, muss ich gleich mal gucken, hat Hart unter Tortorella gespielt bei den Flyers. Auf jeden Fall muss er halt hoffen, dass Carter Hart entweder direkt seine Form hat oder aber, dass Aiden Hill wieder zur Form zurückfindet. Also das ist schon, ja, irgendwo, klar, also sie hoffen schon in Vegas, gar keine Frage. Du könntest natürlich sagen, die sind sich bewusst, dass es ungewöhnlicher Maßnahmen bedarf, um dieses Team aufzuwecken, um diese Mannschaft aufzuwecken. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob jetzt John Tortorella derjenige ist. Und vor allem ist es ja auch so, dass das Team, finde ich, in der Saison nicht unbedingt gezeigt hat, dass sie besser sind. Ich habe eben erwähnt, wir haben jetzt 74 von 82 Spielen. Pech hin oder her, aber die Platzierung, die du aktuell hast, entspricht doch weitestgehend dem, was dein Team leisten kann. Und natürlich gibt es immer wieder den Punkt auch mit Verletzungen, dass Mark Stone ausgefallen ist und so weiter. Auf der anderen Seite weiß man ja, dass der verletzungsanfällig ist. Das ist ja auch ein Punkt. Dieses Risiko sind sie ja auch eingegangen, auch willentlich eingegangen, haben ja auch in den letzten Jahren davon profitiert, was Long-Term Injury Reserve betrifft. Das ist ja jetzt eben in dieser Spielzeit doch dann anders und etwas, wo sie nicht mehr davon profitieren können. Also auch da, ja, schon ein bisschen komisch. Dann bei John Tortorella. Der Rekord von John Tortorella in den letzten Jahren ist einfach negativ. Wir mal gucken bei den Philadelphia Flyers 22, 23. Wann war Carter Hart denn da? Torhüter, doch, er war Torhüter, genau, hatte ich mich richtig erinnert. Also Hart hat schon unter Tortorella gespielt und ja, aber trotzdem, wenn ich mir jetzt einfach anschaue, den Coaching-Record von Tortorella in den letzten Jahren, dann hat er nicht wirklich was erreicht. Er hat nicht wirklich viele Spiele auch gewonnen. Das letzte, wo er wirklich richtig erfolgreich war, das waren die Columbus Blue Jackets. Da hat er einmal eine Sensation geschafft, mit einem Team, was wesentlich besser war, als das die Platzierung eben auch wiedergegeben hat, weil die Columbus Blue Jackets, als sie dann Tampa Bay geschlagen haben, 2019, sehr, sehr viel davon profitiert haben, dass sie gute Spieler nach der Trade Deadline hatten, einfach eine Mannschaft, die super danach zusammengestellt war, die perfekt eben dann auch gegen Tampa Bay gespielt hat. Und das ist so das Letzte, wo er richtig erfolgreich war. Ansonsten in Philly war er nicht wirklich gut. Natürlich auch da wieder die Frage ist, wie gut war das Team? Ja, sicher, legitime Frage. Aber auch da wieder ist es ja beides ein Stück weit Wahrheit. So, wie gesagt, ich habe jetzt mal hier auch für diejenigen von euch, die eben das Video schauen, ich habe mir jetzt mal den Coaching-Record von Tortorella aufgemacht und den letzten richtig großen Erfolg, den John Tortorella hatte, das war das Conference Final 2012 mit den New York Rangers. Da musst du übrigens auch sagen, dass die Rangers im Jahr, nachdem er gegangen ist, das Stanley Cup Finale erreicht haben. Also er hatte da auch ein wirklich gutes Team und dieses Team hat danach nochmal einen Schritt mehr gemacht, haben nicht den Stanley Cup gewonnen. Naja gut, aber ansonsten ist eben bei ihm seit 2012 im Prinzip nur dieser eine Sieg gegen Tampa Bay in den Playoffs da gewesen und ansonsten nichts. Also wir reden ja jetzt auch nicht über jemanden, der in den letzten Jahren immer wieder mit seinen Teams Erfolge in den Playoffs gefeiert hat. Er hat eben mit Philly die Playoffs auch verpasst. Man hätte natürlich erwarten können, dass man vielleicht auch einen anderen Coach reinbringt vom Stil her, dass sie vielleicht einen jungen Coach reinbringen. Ich meine, im Moment ist auch noch nicht ganz klar, wie die Vertragsbedingungen sind. Das heißt, man weiß noch nicht, ob jetzt John Tortorella über diese Saison hinaus noch bei den Vegas Golden Knights bleiben soll. Wahrscheinlich ist der Vertrag so gestaltet, dass man da erstmal sagt, okay, komm, die Saison, und dann vielleicht abhängig davon, wie weit man in den Playoffs kommt, kann danach dann ein Folgevertrag kommen. Ich glaube aber, dass man sich einfach erstmal dann auch im Sommer recht intensiv zusammensetzen möchte und an der Stelle einfach schauen möchte, okay, was war gut, was war schlecht. Aber auch da nochmal, ist ja auch ein Stück weit gegenüber John Tortorella teilweise unfair. 20 Tage oder, na gut, wenn die Playoff-Serie dazu rechnen, sagen wir mal 30 Tage als Basis für eine Beurteilung zu nehmen für den Coach, ohne dass er in irgendeiner Form ja an der Taktik der Mannschaft groß was ändern kann, auch am Training und so weiter. Also es ist einfach so, dass die Vegas Golden Knights, finde ich, ein bisschen Panik verbreiten jetzt mit dieser Aktion, dass die Vegas Golden Knights einfach für mich auch ein Stück weit, also ich habe ja vorhin gesagt, sie sind kühl und abgeklärt. Ich finde, das zeigt vielleicht, dass sie doch nicht ganz so kühl sind, sondern dass sie schon irgendwo Angst haben, dass ihnen diese Spielzeit entgleitet. Und vielleicht ist es ja auch so, dass von oben her Druck gemacht wurde, eben auf das Management, auf Kelly McCrimmon dann vielleicht letzten Endes. Und dass man da sagen muss, okay, jetzt ist das die letzte Patrone, die er hat, ein Coaching-Change. Und damit versucht er im Prinzip die Saison noch so ein bisschen zu retten. Klar, mit ein bisschen Glück gewinnst du eine Runde. Wir haben drüber geredet in vielen Sendungen. Die Pacific ist weit offen. Ich meine, selbst dann, nehmen wir mal an, sie schaffen es irgendwie jetzt bei der aktuellen Platzierung, Edmonton zu schlagen. Dann spielen sie gegen Anaheim in der nächsten Runde. Ich meine, auch da muss man natürlich sagen, Anaheim hat wenig Erfahrung, was Playoffs betrifft. Natürlich haben die Vegas Golden Knights immer noch einige, die den Stanley Cup gewonnen haben. Sie haben mit Mitch Marner jemanden, der auch zum Beispiel bei den Best-on-Best-Turnieren wirklich gut gespielt hat, Siegtor vorbereitet, Four Nations Face-Off, Verlängerungstreffer gehabt. Bei Olympia, das musst du eben auch sagen, das ist schon wirklich, wirklich gut. Du musst ja auch sagen, wenn wir bei Olympia sind, John Tortorella hat die Goldmedaille mitgewonnen als Co-Trainer, also war schon jemand, der jetzt auch nochmal da, zumindest bei einem Sieger mit dabei war, aber ja, also mir fehlt aktuell so ein bisschen die Fantasie, das Ganze wirklich als Verbesserung für die Vegas Golden Knights zu sehen. Es ist für mich etwas sehr, sehr Überraschendes, gar keine Frage, es ist wieder so ein Stück weit nicht ganz nachvollziehbar, aber dann muss man einfach zu sich selbst sagen, du, ganz ehrlich, Vegas macht so viele Dinge, die vielleicht andere Teams nicht machen würden, und die sind nicht ganz nachvollziehbar. Deswegen muss man dann doch sagen, okay, expect the unexpected, würde man vielleicht auf Englisch sagen. Also immer mit dem Ungewöhnlichsten rechnen, vielleicht bei den Vegas Golden Knights. Und an dieser Stelle einfach diese Trainerentlassung, die ja viele, viele Fragezeichen bei mir hinterlässt und die einfach an der Stelle ja nicht ganz nachvollziehbar ist. Ich will auch noch mal einmal auf die Statistiken gucken. Ich meine auch, sie haben tatsächlich sogar auch ein ganz gutes Powerplay. Auch die Special Teams sind an sich gar nicht so schlecht. Powerplay mindestens bei Vegas, genau. Platz 4, das Penalty Killing, ist auf Platz Nummer 6. Also auch da sehr gute Werte. Und du kannst es im Prinzip dann am Ende schon mit daran festmachen, dass sie einfach eine Kombination haben aus schlechten Abschlüssen, schlechten Goaltending, vielleicht ein bisschen schlecht zusammengestellten Kader. Ich meine, brauchten sie wirklich mit Anderson jemanden, der die Offensive einleitet? Und auf der anderen Seite, wenn ich den dann hole, warum spielt der relativ selten bis gar nicht im Powerplay? Auch das könnte zum Beispiel was sein, was Tortorella ändert, dass er sagt, ich glaube, sie hatten jetzt immer so ein 5-Forward-Powerplay bei den Vegas Golden Knights, will ich mal einmal hier ins Lineup mit reinschauen. Das könnte tatsächlich etwas sein, wo die Vegas Golden Knights, genau, wenn ich das anschaue, ja, Stone Hurtle, Dorofeev, Jack Eichel und Mitch Marner als Powerplay und Anderson und Shea Theodore spielen als Verteidiger in der zweiten Einheit, also eine mit 5 Stürmern, eine mit 2 Verteidigern. Vielleicht passt John Tortorella an der Stelle so ein bisschen was an, aber ansonsten schwierig, 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 da wirklich Potenzial für Verbesserungen zu sehen. Ich will mal einmal schauen. Ich hatte von euch, von jemandem auch Feedback bekommen bei Instagram, muss ich sagen, genau, das kam von Siggi. Ich habe mal einen Themenvorschlag, den Trainerwechsel in Vegas, ja, habe ich natürlich aufgegriffen. In dem Fall, also trotzdem danke für den Themenvorschlag, in dem Fall war es aber so, dass ich das natürlich zum Thema machen wollte. Das Torwartproblem und die Niederlagenserie hat jetzt ja Auswirkungen. Mana scheint ja nicht so tolle Erinnerungen an den Neuen zu haben, laut diversen Instagram-Seiten. Gut, das habe ich jetzt so nicht unbedingt gesehen. Wie beurteilst du die Entwicklung? Ja, wie gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, hatte ich eben schon gesagt. Ich finde es schade um Cassidy. Das muss ich übrigens sagen, vielleicht zum Abschluss in der Folge, wo ein Trainer entlassen wurde. Habe ich von vielen aus Nordamerika gehört, dass Bruce Cassidy ein ganz großartiger Coach ist, mit dem man wirklich ganz, ganz toll reden konnte. Auch mit denen, die natürlich täglich mit ihnen zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, ich war einmal in Vegas, ich war einmal in der PK, ich hatte da drüber berichtet, Herbst 2024, wenn ihr euch dran erinnert. Und Bruce Cassidy hat auf meine Frage super ausführlich und detailliert und erklärend geantwortet. Und das ist etwas, wo ich sage, das war so viel Respekt mir gegenüber, aber einfach auch, weil er wahrscheinlich da reingeht und sagt, diese Leute berichten über Hockey und wenn ich denen eine vernünftige und detaillierte und erklärende Antwort gebe, verstehen mehr Leute etwas von Eishockey und das hilft dann eben auch, um den Sport größer zu machen, um den Sport vielleicht auch besser zu machen. Und das muss ich echt sagen, das fand ich persönlich ganz, ganz toll. Das hat sich durch vieles gezogen, was ich jetzt die letzten Tage gelesen und gehört habe. Und dementsprechend ist das schade, weil, und jetzt spanne ich dann doch nochmal den Bogen zum Nachfolger, John Tortorella natürlich den Ruf hat, nicht unbedingt immer gut mit der Presse umzugehen und nicht unbedingt immer an der Stelle einfach auf Antworten, auf Fragen so zu antworten, wie er das kann. Und das ist eben etwas, was mich dann ja auch oft bei John Tortorella ärgert. Es gibt durchaus auch PKs und Antworten von John Tortorella auf Fragen, die sehr toll sind, die sehr gut auch etwas erklären. Und das schafft er eben manchmal bei PKs nicht. Da hat er keinen Bock, da ist das, keine Ahnung, unter seinem Niveau oder wie auch immer. Und ich hoffe, dass er jetzt in den nächsten Wochen gut drauf ist in Vegas, dass er da eben auch entsprechend, also nicht unbedingt, weil sie gewinnen sollen, das ist mir an der Stelle relativ egal, sondern einfach, weil ich hoffe, dass er nicht da ein negatives Image irgendwie dann entsprechend wieder bestätigt und ja, dann vielleicht zumindest irgendetwas Positives aus diesem Trainerwechsel kommen kann. Übrigens, dann auch nochmal zurückkommen zu Bruce Cassidy. Es gibt ein Team in Kanada, was, glaube ich, drüber nachdenkt, einen Trainerwechsel zu machen im Sommer. Und ich sag mal so, Bruce Cassidy ist jetzt, glaube ich, nicht derjenige, der lange auf Angebote warten muss. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Team aus Kanada auch relativ viel Geld in die Hand nehmen würde, um Bruce Cassidy dorthin zu holen. Ich will jetzt nicht daran eine Vorschau-Sendung machen, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, wo man jemanden, der da Superstar ist bei diesem anderen Team, so ein bisschen auch beruhigen kann und ihm vielleicht zeigen kann, dass man gewillt ist, auch dort eine bessere Zukunft zu haben. Ihr könnt euch sicherlich denken, um welches Team es geht. Heute ging es um die Vegas Golden Knights. Es ging um den Trainerwechsel von Bruce Cassidy zu John Tortorella. Ungewöhnliche Maßnahme, passende Maßnahme für diesen Club, für diese Franchise. Und damit hoffe ich, ich habe das meiste davon beantwortet, was ihr wissen wolltet. Wenn ihr Fragen habt, Feedback und so weiter, einfach kurz mit reinhören ins Outro und die Kontaktmöglichkeiten habt ihr ja auch dann entsprechend in den Shownotes. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.